Ich habe das Vorrecht, dass ich mit euch heute so ein paar Gedanken aus der Schrift teilen darf und das mache ich sehr gerne. Und ich möchte zuvor kurz beten und wer das möchte, der kann das im Geiste einfach für sich mitbeten. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Gedanken und unsere Sinne schärfst für das, was du uns sagen möchtest. Ich bete, dass du uns sensibel sein lässt für dein Reden, Heiliger Geist, und dass wir genau wissen, was dir wichtig ist. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen, der dort jetzt Störung anrichten möchte und Verwirrung in Jesu Namen. Und wir danken dir für dein Wort und sind gespannt, was du sagen möchtest. Amen. Amen. Manni hatte euch ja schon Römer 8 vorgelesen, die ersten Verse. Und wie Thomas auch schon vorhin zitiert hat, es gibt so einige Verse in der Bibel, die sind sehr schön. Ich mag übrigens auch die Sprüche total. Die ganzen Weisheiten, nicht umsonst heißt unser Sohn dann Salomo, weil ich den König Salomo und auch mit seinen ganzen Weisheiten einfach faszinierend fand. Und mir war damals klar, wenn ich das mit meiner Frau dann verhandeln konnte, dass unser Sohn dann Salomo heißen darf. Nein, wir haben da eine gute Einigung finden können. Und es gibt so einige Sprüche und gerade auch in den Social Medias werden viele Dinge dann so oft verteilt. Man nimmt ein schönes Bild, zum Beispiel vom Gardasee, pusht es noch so ein bisschen auf, packt einen Spruch drauf und vielleicht noch so ein Zitat von einem berühmt klingenden Persönlichkeit. Und dann findet man das einfach toll und ermutigt einander damit. Ja, wie zum Beispiel, alles wird gut, wenn du an einen Gott glaubst, Alberto Einstein. Und der aufmerksame Leser erkennt, ja, da sind ein paar Wahrheiten, ein paar Halbwahrheiten und ein paar Unwahrheiten mit drin. Und oft ist es so, dass wir dann auch Dinge selektiv betrachten und am Kern von dem Eigentlichen vorbeigehen. Und unter den Christen ist einer der beliebtesten Verse Römer 8, Vers 28. Warum? Der Vers ist ermutigend und gleichzeitig ist der Vers auch einer der Verse, der ganz oft missverstanden wird. Und ich möchte mit euch diesen doch recht kurzen, aber so bedeutungsvollen Vers anschauen, und zwar Stück für Stück, und mit euch so ein paar Gedanken teilen, die mir dazu gekommen sind, um dann auch zu schauen, welche Bedeutung hat dieser Vers für mein Leben und welche Bedeutung hat der Vers für dein Leben? Römer 8, Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Ich habe jetzt hier die Übersetzung Neues Leben genommen. Eine, wie ich finde, recht verständliche Übersetzung. Und unser Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Und Paulus, der diese Zeilen hier geschrieben hat, der hat wahrhaftig einiges an Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt. Und ich möchte mit dem ersten Teil starten. Und wir wissen. Wir wissen. Wissen heißt hier kennen, erkennen, verstehen oder auch zutiefst überzeugt sein. Und wir sind zutiefst überzeugt. Und gerade in der heutigen Zeit, wo viele Dinge angezweifelt werden, ist es wichtig zu wissen, was wir wissen. Und Wissen und Wahrheit wird oft durch persönliche Meinung verwässert. Und deswegen ist es wichtig, was wir wissen, und wir müssen dann nicht mehr zweifeln. Auf der einen Seite wissen wir um unsere Bestimmung als Christen in der Ewigkeit. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir hier in der Welt oft schwanken, weil wir unsicher sind in unseren aktuellen Lebensumständen. Wir sind so in so einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite wissen wir, Gott wird zum Guten alles wenden, aber das Problem ist, wir kennen die Details nicht. Wir wissen nicht, was wird der nächste Schritt sein und der übernächste Schritt. Und in der Gesellschaft gibt es so einen Trend oder so eine Tendenz, die da heißt, höre auf dein Gefühl. Ja, bestimmt schon mal gehört, höre auf dein Gefühl. Und gerade wenn wir in Schwierigkeiten uns befinden, in schwierigen Zeiten, können unsere Gefühle uns oft auch in größere Schwierigkeiten bringen. Und da hilft das Wissen über die Wahrheit. Und es wird Phasen im Leben geben, und ich denke, die meisten von euch haben das erlebt, wo vieles unwichtig wird und das wichtig wird, was wir wissen und dass wir darauf unser Fundament, unser Leben bauen können. Wir werden im Anschluss auch einen Erfahrungsbericht hören, wo wir auch darauf eingehen werden, dass es nicht nur blanke Theorie ist, was ich mit euch teile, sondern dass es tatsächlich auch erlebte und gelebte Praxis ist. Also, wir wissen, und zwar, dass für die, die Gott lieben, Gott lieben. Wie kann ich Gott lieben? Das habe ich mich manchmal auch gefragt. Es steht hier nicht, die an Gott glauben, sondern es steht, für die, die Gott lieben. Das heißt, dieser Vers ist an eine Bedingung geknüpft. Und zwar für wen gilt dieser Vers? Und Paulus, das vielleicht noch so als Hintergrundinformation, er schreibt hier diesen Brief an die Gemeinde in Rom. Das heißt an die Christen. Und in den Versen von Manni, was wir vorhin gehört haben, da geht es um das Thema Heil. Und dann geht er weiter und geht auf bestimmte Lebensumstände ein, wo wir auch als Christen uns bewegen, befinden werden und sagt, und für die, die Gott lieben. So, und lieben, hier ist im Griechischen die Agape-Liebe gemeint. Das heißt, lieben oder sich sorgen. So, jetzt ist wiederum die Frage, wie kann ich Gott meine Liebe ausdrücken? Ich kann ihn nicht sehen, nicht anfassen, ich kann ihn nicht umarmen. Wie kann ich Gott lieben? Und in Johannes 14 gibt es zwei Verse, die so einen Hinweis darauf geben, wie wir Gott lieben können. Eine ist, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dieser Satz ist von Jesus persönlich ausgesprochen worden. Er sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Okay, interessant. Und im Vers 21 konkretisiert er das auf eine andere Art und Weise und sagt, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und ich erkenne hier, dass wenn ich Gott lieben möchte, ich aufgerufen werde von Jesus, seine Gebote zu halten. Und was sind jetzt die Gebote? Hätten wir im Alten Testament gelebt und wären bei den Juden, dann hätten wir die Qual der Wahl, denn es gab dort eine ganze Menge Religionsgesetze, und zwar 613 an der Zahl, die wir hätten einhalten dürfen oder kennen oder versuchen müssten, sie einzuhalten. Und deswegen gibt es auch im Matthäus so eine Stelle, wo so ein Pharisäer zu Jesus kommt und den Jesus eigentlich reinlegen möchte und sagt, ja Jesus, jetzt sag mal, was ist denn eigentlich das wichtigste Gebot? Was ist denn das höchste Gebot? Und ihr könnt es in Matthäus 22, Verse 37 bis 40 nachlesen. Und Jesus antwortet wie folgt. Er sagt, alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Erstens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Also den Herrn, deinen Gott, lieben. Und jetzt fügt er noch Folgendes hinzu. Und das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Das heißt, Jesus stellt es auf gleicher Ebene. Und jetzt kommt's. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, ich kann Gott lieben, indem ich meinem Nächsten auch die Liebe zeige. Ein weiterer Vers verdeutlicht es nochmal von einer anderen Seite und ich finde das schon sehr, sehr eindeutig. Krass, hätte ich beinahe gesagt. Und zwar in 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer den Menschen nicht liebt, den er doch sieht, wie kann er Gott lieben, den er nie gesehen hat? Und den Vers muss man sich noch mal langsam auf der Zunge zergehen lassen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, Klammer auf, ich füge mal rein, ein bisschen provokant, ich singe ihm Liebeslieder und sage, ich liebe dich Gott und so weiter, aber seinen Bruder hasst, dann heißt es hier, dann ist er ein Lügner. Nicht meine Worte. Denn wer den Menschen nicht liebt, den er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Und wir werden da herausgefordert, in eine Lebensqualität hineinzugehen, um Gott die Liebe zu zeigen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und wenn es hier heißt, seine Brüder, im Originaltext heißt es gläubiger Bruder oder auch Glaubensgeschwister. Das heißt, Paulus richtet ja diesen Brief an die Gemeinde in Rom und meint damit, wenn ihr euch untereinander nicht liebt, wie könnt ihr denn mich lieben als Gott? Und das ist eine Challenge. Und gerade, weil wir sehr verschiedenartig sind und wer in einer Beziehung oder in einer Ehe lebt, wo nicht beide sehr ähnlich sind, und Tanja und ich können seit 23 Jahren ein Lied davon singen, wissen, dass es Konflikte gibt. Und auch hier in unserer großen Familie, in der Gemeinde, gibt es Punkte, wo wir lernen dürfen, mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen, und zwar wie? In Liebe. Einfach nur mal zum Nachdenken. So, das heißt, niemand kann Gott lieben, der seine Glaubensgeschwister nicht liebt. Gestattet mir als Teil der Gemeindeleitung noch so eine kleine Ergänzung. Mir fällt es auf, weil ich das auch aus eigener Erfahrung weiß und auch wenn ich andere erlebe, wie reden wir denn auch in unseren eigenen vier Wänden miteinander? Wie ist denn der Tonfall? Wie ist es in den Familien oder in den Ehen untereinander? Was schwingt da in der Art und Weise mit? Ist es liebevoll? Und ich weiß, sehr häufig, gerade wenn es kriselt, hat das Thema Kommunikation eine ganz hohe Priorität. Und deswegen meine herzliche Bitte an euch, die Dinge, wo du sagst, Mensch, ja, da bin ich gemeint. Und auch ich habe mir das zu einer bestimmten Zeit x-mal zu Herzen genommen und habe gesagt, okay, da muss ich selber an mir arbeiten. Und das Kuriose ist, du bist in einem geschützten Umfeld, in einem Rahmen mit Menschen, die deine Familie sind, die du liebst, und gehst aber mit denen draußen viel netter um als mit denen da drin. Versteht ihr, was ich meine? Oder geht es mir nur alleine so? Nee. Okay, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Um da einfach zu schauen, okay, lasst uns in den eigenen vier Wänden anfangen, in den kleinsten Zellen, das Thema Kommunikation. Und nicht umsonst hat Gott uns, ich glaube, das war Anfang letzten Jahres, auch als Gemeindeleitung dieses Thema Worte ins Herz gelegt. Und es gibt eine Serie über dieses Thema Worte und Kommunikation, was wir Anfang letzten Jahres auch hier als Reihe gepredigt haben. Und wer möchte, kann sich die gerne auch nochmal auf der Website anhören oder anschauen. So, jetzt habe ich eine Schleife gemacht von, jetzt muss ich selber mal gucken, Gott lieben. Also, wie kann ich Gott lieben? Indem ich meinen Nächsten liebe, meinen Glaubensgeschwistern liebe. Und das ist auch ein Teil dessen, wie ich Gott meine Liebe zeigen kann, indem ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst. So, das heißt also, es gibt für uns und für euch eine ganze Menge Möglichkeiten, jeden Tag Gott eure Liebe auszudrücken. Wir gehen weiter und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören. Da bin ich erstmal tatsächlich drüber gestolpert. Was heißt denn das, nach seinem Willen zu ihm gehören? Hier geht es um den Plan Gottes. Paulus hat es in den Versen davor schon aufgegriffen. Und zwar, Gott hat einen Plan des Heils und der Rettung. Das liest man ab Vers 1 im Kapitel 8, besonders auch ab Vers 18. So, er hat einen Plan. Ein Plan von der Schöpfung bis zum Himmel. Und Gott hat alles vorbereitet. Was fehlt, ist deine und meine Zustimmung, ob ich ein Teil des Plans sein möchte. Das ist wie, der Kühlschrank ist gefüllt, ich kann auf dem Sofa sitzen und hungern oder ich gehe hin und hole es für mich. Oder der Scheck ist ausgestellt und du nimmst ihn und gehst damit einkaufen. Das ist damit gemeint. Er hat einen Plan für dich und für mich und unser Teil ist es, daran teilzuhaben. So, der nächste Punkt. Nach seinem Willen zu ihm gehören, was zum Guten zusammenwirkt? Alles. So, alles oder jedes oder das Gesamte. Was schließt also diese Verheißung aus? Nichts. Sondern was beinhaltet die Verheißung? Alles. Und im Vergleich zu dem Abschnitt davor gibt es hier in dem Punkt keine Einschränkung. Ja? Alles meint alles und das ist alles, was alles meint. Ja? Autor unbekannt. Ja? Alles ist alles und das ist alles, was alles meint. Und damit meine ich tatsächlich alles. Der nächste Punkt, zum Guten zusammenwirkt. Zum Guten. Jetzt ist es so, dass wir als Menschen so eine gewisse Vorstellung haben von dem, was gut ist. Ich bin jetzt mal so ein bisschen, ne? So für einen Mann, es wäre cool, so einen Aston Martin vor der Haustür zu haben. Ja, oder ich polarisiere jetzt mal ganz bewusst, ne, für eine Frau, Mensch, es wäre cool, diese Handtasche oder dieses Kleid oder was auch, wäre gut für uns. So. Und oft ist es so, dass dieses nicht deckungsgleich ist mit dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Vielleicht gar nicht, vielleicht auch später, wir wissen es nicht. Und das ist unser Problem. Und Paulus sagt nicht, dass alles gut ist, was in unserem Leben passiert. Er sagt aber, dass Gott alle Situationen benutzen kann, um etwas Gutes daraus zu machen. So dass das für mein Leben und für dein Leben zum Besten dienen wird und am Ende Gott die Ehre gegeben wird. Und ich sage auch nicht, dass alles Schlechte gut ist. Aber Gott ist gut. Und nichts und kein Umstand, keine Situation kann Gott aus der Bahn bringen. Alles zum Guten zusammenwirken. Im Griechischen ist hier der Begriff Synergeo drin. Wir kennen vielleicht die Synergie oder den Synergieeffekt, ne? Wenn Dinge so zusammenwirken. Und das ist hiermit gemeint. Und ich wollte euch eigentlich hier so ein Experiment aufbauen, aber das habe ich aufgrund der Kürze der Zeit nicht geschafft, deswegen mache ich mal was ganz Banales. Es gibt bestimmte Stoffe, die sind isoliert betrachtet schädlich, schlecht, je nachdem in welcher Konzentration man hat. Zum Beispiel Natrium und Chlor. Ne, würde ich nicht so isoliert essen. Aber wenn ich diesen Synergieeffekt von Natrium und Chlor habe, was passiert dann? Natriumchlorid, also kann ich meine Pommes schön damit würzen und lecker essen. In Maßen natürlich nicht. Ja? So. Und wie ist das auf mein Leben anzuwenden? Wie können Dinge, die schlecht sind, trotzdem zum Guten zusammenwirken? Ich greife mal ein Beispiel aus der Bibel raus, die für mich besonders markant genau das darstellt. Und ihr könnt es, wenn ihr wollt, im 1. Mose 37 nachlesen. Und zwar geht es hier um die Lebensgeschichte von Josef. Für die, die es kennen, eine kleine Wiederholung. Und für die, die es nicht kennen, hört gerne aufmerksam zu. Und ich mache eine komprimierte Version. Und als ich das jetzt in der Predigtvorbereitung durchgelesen habe, war ich tatsächlich wieder so gefesselt, um zu sehen, wie Gott im Leben wirken kann. Also Josef, damals 17 Jahre alt, ein Lieblingssohn von seinem Vater, weil er ihn auch sehr spät im Alter bekommen hat, wird ein bisschen bevorzugt, von den Brüdern beneidet, hat eines Tages einen Traum. Und zwar sind die alle auf dem Feld und binden Gaben zusammen und die Gaben von seinen Brüdern verneigen sich vor seinen Gaben. Und das erzählt er so schön stolz vor seinen Brüdern und ruft Emotionen hervor. Ja? Eure Gaben verbeugen sich vor meinen Gaben. So, ein paar Tage später hat er noch einen zweiten Traum. Und diesen Traum erzählt er sowohl seinen Brüdern als auch seinem Vater, und zwar, dass sogar Sonne, Mond und die 11 Sterne sich vor ihm verneigen. So, da kann man sich bildlich ausmalen, was da in den Köpfen der anderen vor sich geht. Der Vater rückt ihn davor und die Brüder waren sehr eifersüchtig und es heißt in der Bibel, dass sie sogar ihn hassten. Und eines Tages, als die Brüder auf einer Weide waren, schickt sein Vater Josef los und sagt, Mensch, lauf mal los, geh mal zu deinen Brüdern und guck mal nach, ob alles in Ordnung ist. Und als die Brüder ihn schon von Weitem kommen sehen, man kann sich schon vorstellen, Freude war nicht so in deren Gesichtern, fassten sie den Plan und sagten, Mensch, lass uns ihn umbringen. Und dann schlug aber Ruben vor, das ist ein bisschen zu heftig, wir wollen kein Blut vergießen. Wie wäre es, wenn wir ihn in eine Zisterne einsperren? Er hat nämlich den Plan gehabt, heimlich ihn wieder aus der Zisterne rauszuholen und zu befreien. Aber während sie da so den Plan schmieden und erzählen, kommt eine Karawane mit Händlern vorbei, die auf dem Weg sind, nach Ägypten zu reisen. Und dann sagte der eine Bruder Judah, wie wäre es, wenn wir die Situation nutzen, für uns Profit zu machen? Lass uns ihn einfach als Sklave verkaufen. Und dann nehmen sie ihm sein schickes Gewand ab, verkaufen ihn als Sklaven an die Händler und schlachten einen Ziegenbock, tauchen das ins Blut, das Gewand zerreißen es ein bisschen, kommen zum Vater und sagen, Vater, wir glauben, dass es das Gewand von unserem Bruder ist. Und der Vater natürlich total am Boden zerstört und ja, trauert einfach nur. Wie geht die Story weiter? Josef kommt in Ägypten an und wird dort an den Oberbefehlshaber der Leibwache, Potiphar ist sein Name, verkauft. Und Potiphar bemerkt, während er so Josef beobachtet, dass Gott bei ihm ist und mit ihm ist und dass alles gelingt, was Josef macht und war erfolgreich. Und das heißt, er befördert ihn und sagt, du wirst meine rechte Hand. Und Josef wurde die rechte Hand von Potiphar. Und Josef war nicht nur erfolgreich, sondern er sah auch noch gut aus. Und dann gab es da die Frau von Potiphar, die hat das auch gesehen und hat versucht, sich anzubandeln. Und eines Tages, als die ganzen bediensteten Sklaven nicht in der Nähe waren, geht die Frau von Potiphar zu Josef und will ihn ins Schlafzimmer zerren. Was macht Josef? Der reißt sich los und flieht. Übrigens so ein kleiner Tipp auch an die Jugend und übrigens für alle. Das ist eine Stelle, wie ich mit Versuchungen umgehen kann. Wenn Versuchung da ist, reiß dich los, isolier dich von dem Bereich und verlasse das. Weil wenn du da bist, passieren vielleicht Dinge, die du nicht möchtest. Nur so ein kleiner Nebensatz. So, und dann war die Frau von Potiphar sehr enttäuscht und dreht den Spieß um und schreit um Hilfe und sagt, hier, ich habe das Gewand, die hat nämlich dann, während er sich losgerissen hat, das Gewand von dem Josef genommen, und sagt, ich habe das Gewand von dem Josef und den ihr hier mir reingebracht habt und der wollte mich vergewaltigen und die glaubt ihr natürlich und dann wird Josef ins Gefängnis geworfen. Erstmal eine Karriere nach unten, dann eine Karriere nach oben und jetzt sitzt er im Gefängnis. Und im Gefängnis ist, und so heißt es auch hier, ist auch der Herr mit Josef. Und das heißt wörtlich, doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängniswärters gewann. Er hat sogar verantwortungsvolle Aufgaben im Gefängnis bekommen. Und dann kommen zwei Personen ins Gefängnis unter anderem, der oberste Bäcker und der königliche Mundschenk. Und die haben jeweils einen Traum. Und Josef ist in der Lage, den Traum zu deuten. Und das erfüllt sich auch so, sodass der königliche Mundschenk wieder dann rauskommt aus dem Gefängnis. Der andere muss leider sterben. Und Josef bleibt weiterhin im Gefängnis. Lange Zeit passiert erstmal nichts. Und eines Tages hat der Pharao einen Traum. Und der Pharao sagt, ich habe diesen Traum und ich rufe alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zusammen. Das Problem war, keiner von denen konnte diesen Traum deuten. Und dann erinnert sich der königliche Mundschenk und sagt, da gab es doch einen im Gefängnis, der hat meinen und unseren Traum genau richtig gedeutet. Holt den doch mal raus. Und dann holen sie Josef raus und Josef deutet den Traum von Pharao. Und sagt ihm, es wird 7 reiche Jahre geben, 7 fruchtbare Jahre also. Und dann wird es danach 7 Jahre Hungersnot geben. Und sagt ihm auch noch einen Plan, wie der Pharao diese Hungersnot bewältigen kann, indem 20% von dem Getreide in den guten Jahren einbehalten werden für die schlechten Jahre. Und er empfiehlt ihm auch, er soll einen weisen Mann an eine bestimmte Position setzen, der das alles verwaltet. Pharao und seine Bediensteten gehen und beratschlagen und dann sagt der Pharao, eigentlich gibt es nur einen perfekten Mann und das ist Josef. Und durch einen Weg, den man sich nicht vorstellen kann, holt Gott Josef wieder raus und er wird die rechte Hand vom Pharao. Einen kurzen Schluck trinken. Und es ist nicht bei uns auch oft so, dass wir uns was vorstellen und es ist nicht so, wie wir das uns gewünscht hätten. Aber wenn wir Gott vertrauen, dann wird es oft besser und anders gut, als wir das uns hätten vorstellen können. So haben wir das oft erlebt. Und dann endet die Story damit, dass, ich mache die Kurzversion jetzt, die Brüder aus den benachbarten Ländern dann auch nach Ägypten kommen, weil auch überall Hungersnot war, um Getreide zu kaufen und kommen da an und verneigen sich. Jahrzehnte später geht das in Erfüllung, was Gott gezeigt hat. Und Josef sagt einen Satz, und zwar steht es in 1. Mose 50, Vers 20, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Ich wiederhole nochmal, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet, und auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Das ist im Alten Testament für mich quasi das Pendant zu Römer 8, Vers 28. Gott hat das, was böse war, was nicht gut war, zum Guten gewendet. Und ihr kennt sicherlich diese Berg- und Talfahrten im Leben. Und es ist gut zu wissen, dass Gott im Leben von Josef dabei war, im Gefängnis dabei war, aber auch bei uns. Und ich weiß, in diesen Talsohlen, wenn man da sich befindet, dann kommen oft diese Fragen, warum ich oder warum jetzt oder warum hier? Kennt ihr diese Situation? Ja? Und an dieser Stelle kommt jetzt Glaube in Aktion. Glaube heißt, nichts zu sehen, nichts zu wissen, nichts zu spüren und trotzdem zu wissen, was wir wissen, dass Gott gut ist und dass er diese Dinge, die jetzt nicht gut scheinen, zum Guten wenden kann. Wenn ich jetzt fragen würde, glaubst du an Gott? Dann würden die meisten von uns wahrscheinlich sagen, ja, ne, ich glaube an einen Gott. Aber die nächste Frage, und die ist für mich noch die herausfordernde Frage, glaubst du Gott? Das war schon eine Frage, als ich sie mir gestellt habe. Glaubst du Gott, dass was er sagt, was er in seinem Wort sagt, dass es so ist? Kannst du das für dich annehmen? Glaubst du an Gott? Geht relativ easy. Aber glaubst du Gott? Und glaubst du an seine Zusagen? Vielleicht ist es so, dass du in deinem Leben irgendwo mal falsch abgebogen bist, falsche Entscheidungen getroffen hast. Du hast Fehler gemacht oder vielleicht auch Chancen verpasst. Und Gott ist aber gut und wir dürfen ihm vertrauen. Denn wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirken wird. Und Klaus, bitte schmeiß noch die letzte Folie ran. Und ich habe das, was wir jetzt hier gemeinsam in Gedanken durchgegangen sind, nochmal ergänzt. Und ich möchte es euch nochmal ganz langsam vorlesen. Und wer möchte, kann das für sich im Herzen mitlesen. Oder auch laut. Und wir wissen, wir sind also zutiefst überzeugt, dass für die, die Gott lieben und seine Gebote befolgen und nach seinem Willen zu ihm gehören, also nach seinem Plan berufen sind, alles zum Guten zusammenwirkt, also Gott alles zum Guten zusammenführen wird. Amen. Amen.